Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Quo Vadis Ecclesia über die Zukunft der katholischen Kirche. Ja, das war ja ein Thema aus unserer Community. Man muss schon sagen, das schon mehrfach an uns jetzt herangetragen wurde. Und heute wollen wir dem mal nachgehen. Natürlich möchte ich gleich vorweg schicken, wir haben ja keine Glaskugel, in die wir reingucken. Und alles, was wir jetzt heute dazu sagen, ist wie bei allen Podcast-Folgen, die wir machen, unsere persönliche, subjektive Wahrnehmung, Sichtweise, die könnt ihr teilen, die müsst ihr nicht teilen. Versteht es als Anregung, als unsere Überlegung. Jan aus seiner Perspektive als langjähriger Pfarrer und Priester und ich eher als Neuling, der jetzt ein Jahr in der katholischen Kirche ist. Und ja, wir werden uns so ein bisschen darüber austauschen, wie wir gerade die katholische Kirche wahrnehmen, die Entwicklungen der katholischen Kirche und was wir uns vielleicht wünschen, vorstellen oder wo wir auch einen Ausblick sehen. Hinterlasst uns gerne eure Kommentare, wie ihr das seht. Wir würden uns gerne mit euch darüber austauschen. Und ja, erstmal schön, dass du da bist und dass wir uns über das Thema heute austauschen.
Ja, freut mich auch. Ich habe da Spaß dran. Es ist ein interessantes Thema, wie ich finde. Möchte auch noch mal gerne unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also es geht darum, in unserem Podcast eine Position kennenzulernen. Es geht nicht darum, zu streiten oder so etwas. Also Streit darf sein, aber halt eben nicht als atmosphärische Störung, sondern als inhaltlicher Austausch. Dann wird das würzig und macht Spaß.
Dann steige ich doch mal damit ein. So, ich bin ein Jahr jetzt in der katholischen Kirche und habe schon Veränderungen wahrgenommen, einfach auch durch unsere Podcast-Arbeit, durch deinen Arbeitsalltag, den ich so ein bisschen am Rande verfolgen kann. Wie war einfach nur mal das letzte Jahr für dich? Wie hat sich das letzte Jahr als katholischer Pfarrer einer von 4 Gemeinden für dich dargestellt im praktischen Alltag?
Ganz normal das, was ich im Grunde genommen jeden Tag im Kalender und auf dem Schreibtisch habe. Das meinst du?
Genau das.
Also nicht das große Weltgeschehen, sondern das, was ich...
ganz persönlich in deinem Arbeitsalltag, wo du merkst, da verändert sich was in der katholischen Kirche, da verändert sich und das hat Auswirkungen auf deinen Arbeitsalltag und auf deine Tätigkeit als Priester einer katholischen Kirche.
Also mir ist aufgefallen, dass 2 wichtige Studien rausgekommen sind. Zum einen die Kirchenmitgliederuntersuchung, die evangelische Kirche in Deutschland zusammen mit der katholischen Bischofskonferenz bearbeitet und herausgegeben hat. Die hat eine evangelische Tradition. Die Bischofskonferenz hat sich dort eingeklinkt. Die hat Ergebnisse produziert, hervorgebracht, zutage gebracht, die wir uns angucken können, angucken müssen sogar, um unser pastorales Wirken in den Gemeinden vor Ort, in den lokalen Bezügen noch einmal unter die Lupe zu nehmen, kritisch zu hinterfragen oder halt eben nach vorne zu entwickeln. Und zum anderen gab es die Shell-Jugendstudie, die mir aufgefallen ist, in der die Altersspanne der 12- bis 25-Jährigen untersucht wurden, mit deren Ansichten, Lebensentwürfen etc. Und unter anderem gab es dann natürlich auch den Bereich der Religion, des Glaubens. Das sind schon Themenbereiche, die mich beschäftigen und die sich niederschlagen in das, was wir in unseren Gemeinden, also lokalen Bezügen, Menschen anbieten. Das ist das, was wir zum Beispiel in der Firmvorbereitung, in der Kommunionvorbereitung mit Kindern und Jugendlichen wahrnehmen, aber auch mit deren Eltern und Großeltern. Das sind 2 wichtige Studien, die mir aufgefallen sind. Aufgefallen ist mir auch, dass zum Beispiel der Gottesdienstbesuch noch einmal deutlich auch zurückgegangen ist und dass Durchschnittsalter älter geworden ist. Ich merke, dass die Gottesdienste, die wir zum Beispiel am Sonntag anbieten, wenn sie früher sind, also Richtung 9 Uhr zum Beispiel, vielleicht sogar noch früher, deutlich besser besucht werden als die späteren, Richtung 10.30 Uhr, 11 Uhr. Das liegt daran, dass Menschen schlicht und einfach älter geworden sind und eher früh aufstehen. Familien bleiben weg, kommen gar nicht erst. Das ist schon ein Trend, der hat schon vor Jahren angefangen, aber das hat sich noch einmal deutlicher, wie ich finde, ausgeprägt. Gleichzeitig merke ich, dass zum Beispiel Eltern auch von Kindern, die an Freizeiten im Sommer, Ferienlager und so weiter teilnehmen oder auch in der Kommunionvorbereitung sind, deutlich fordernder geworden sind. Deutlicher fordernder wurden, mehr erwarten von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirche etc. Also das ist schon ein üppiges Paket. Und dann kommt da noch zu, ich hoffe, ich rede nicht zu lange.
Nein.
Dann kommt da noch zu das, was sich halt eben, oder was wir alle im Grunde genommen, in den Medien wahrnehmen können, was die Kirche beschäftigt. Also der Umgang mit dem Missbrauchsthema, der mehr oder weniger gut gelingt. Manche finden auch, dass er gar nicht gelingt.
Mehr weniger.
So. Dann kommt dazu der Umgang mit finanziellen Mitteln. Also Kirchensteuereinnahmen gehen zurück, wie übrigens alle Steuereinnahmen des Staates zurückgehen. Das liegt einfach am demografischen Wandel. Die ältere Generation, die Babyboomer, gehen in den Ruhestand.
Ja gut, aber auch an den ausgetretenen Mitgliederzahlen.
Das hätte ich jetzt noch angefügt. Also ich war erstmal bei den Kirchensteuereinnahmen, die sich aufgrund des demografischen Wandels rückläufig entwickeln. Also Babyboomer gehen in Ruhestand, sind in der Schlussphase ihres beruflichen Engagements. Mit den höheren Gehältern, die man in dieser Phase halt so hat, Rentner zahlen keine Kirchensteuer. Das ist das. Und dann kommt da halt eben zu der hohe Stand an Kirchenaustritten. Und das ist für mich die Spitze des Eisbergs im Grunde genommen. Diejenigen, die tatsächlich diesen Schritt gehen, diejenigen, die hadern mit der Kirche, kritisch sind, skeptisch sind, sich fragen, ob sie überhaupt noch drin bleiben wollen und dann doch noch mal ein paar Monate bleiben oder ein Jahr und so weiter. Die gibt es auch. Die sind quasi darunter unmittelbar. Also das ist schon ein Themenkomplex, der mich schwer beschäftigt, muss ich sagen.
Ja, das bekomme ich ja auch mit, dass das ja auch dann noch verbunden ist mit personellen Konsequenzen. Also immer weniger Mitarbeiter stehen dir zur Verfügung. Das habe ich ja auch gemerkt. Ich muss ganz persönlich jetzt mal, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, das hat ja auch Konsequenzen für unseren Podcast. Wir sind immer noch sehr froh, dass du einmal in der Woche dir die Zeit freischaufeln kannst für unsere Podcast-Folgen. Aber das ist deutlich auch in einer erschwerten Haltung und Position für dich zu realisieren. Das nehme ich also schon auch wahr, dass also da durch diese personelle Veränderung, durch diesen personellen Mangel auch ein Stück weit natürlich auch noch mehr auf deinem Arbeitstisch landet.
Genau, das kommt auch noch dazu. Also wir haben tendenziell weniger Mitarbeiter zur Verfügung, wie das zum Beispiel vor der Corona-Zeit der Fall gewesen ist. Also 2017, 18, 19 hatte ich einen anderen Mitarbeiterstand, als ich das heute habe. Die Aufgaben sind aber an sich nicht unbedingt weniger geworden. Wir trauen uns auch nicht unbedingt etwas abzukappen, zu kürzen, nicht mehr zu machen, wo auszusteigen, sondern wir wollen möglichst viel erfüllen. Und das bringt uns in eine gewisse Hektik. Gemeindemitglieder fordern, Gruppen fordern. Wir wollen liefern, können es aber eigentlich nicht. Und das ist etwas, was durchaus mich beschäftigt, muss ich sagen. Wie gehen wir mit Gemeindemitgliedern um und bringen ihnen positiv und konstruktiv bei, dass das, was in der Vergangenheit war, so nicht mehr möglich ist, ohne am Glauben, sag ich mal, zu verzweifeln, den Glauben zu verlieren und so etwas. Also ich glaube, das gilt es wieder stärker und anders in den Blick zu nehmen.
Ich habe auch da das Gefühl, dass natürlich im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften in anderen Ländern eben durch die Kirchensteuer natürlich die Gemeindemitglieder auch für sich in Anspruch nehmen. Also ich zahle ja Kirchensteuer. Von daher habe ich auch einen Anspruch darauf, dass der Gottesdienst hier stattfindet, das Gemeindebüro ständig besetzt ist. Also da ist ja auch eine Erwartungshaltung gewachsen in Deutschland, die ja sonst eigentlich nicht gegeben war in anderen Ländern.
Genau. Also klar ist es so, dass Gemeindemitglieder früher Kirchensteuer gezahlt haben, als Rentner heute das nicht mehr tun, nach wie vor da sind, Dinge einfordern. Und das auch mit gutem Recht. Das will ich sehr klar sagen. Nur ein leeres Portemonnaie ist halt nun mal auch leer. Und da müssen wir umgehen mit weniger finanziellen Mitteln und wir müssen sie anders einteilen. Und wir müssen schauen, wie kommen wir quasi über die Zeit? Wie schafft es eine Gemeinde, Rücklagen zu bilden, um die nächste Renovierung irgendwie anzugehen und solche Sachen? Da müssen wir uns fragen, schaffe ich eine Rücklage von mehreren tausend Euro, um eine Dachsanierung vorzunehmen oder was auch immer? Oder ist es mir wichtiger, eine Fahrsekretärin zu haben, die so und so viele Stunden in der Woche Öffnungszeiten im Fahrbüro hat? Da müssen wir sehr genau schauen und gucken, was geht und was nicht. Wenn ich die Rücklage nicht habe, rechnet es in die Kirche, salopp gesagt. So, da muss entschieden werden. Und das fällt uns wirklich sehr, sehr schwer.
Da merke ich natürlich jetzt als jemand, der erst seit einem Jahr in der katholischen Kirche ist und auch ganz anders gekommen ist, also über den katholischen Glauben, dann Mitglied der katholischen Kirche geworden ist, hat natürlich eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Wahrnehmung. Ich bin gar nicht in dieser Struktur aufgewachsen. Ich bin auch nicht in diesem regelmäßigen, in diesem Umgang, in diesem ganzen Kirchenorganisation groß geworden, sondern eher halt, wie gesagt, aus einer Glaubensrichtung. Und ich würde mich mehr als, ja, ich nenne das jetzt mal Marie Kondo, der katholischen Kirche bezeichnen. So, das heißt, Marie Kondo, kurz zur Erläuterung, genau, ist eine asiatische Stilberaterin. Also die sorgt quasi dafür, wenn wie du deinen Haushalt auf Vordermann bringst. Also die hat auf Netflix eine Serie, geht seit einigen Jahren wirklich auch in so einem Minimalismus-Trend durch die Medien. Sie macht was ganz Tolles. Also wenn du zum Beispiel deine Kleider auf Vordermann bringen willst, deine Kleidung aussortieren willst, dann musst du wirklich erstmal alle Kleidung auf einen Haufen werfen und dann setzt du dich wirklich hin und sortierst ein Kleidungsstück nach dem anderen aus, nimmst ein Kleidungsstück nach dem anderen in die Hand. Und dann findest du Kleidungsstücke, wo noch ein Preisschild dranhängt. Dann findest du Kleidungsstücke, die du ewig nicht gesehen hast. Und jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich jetzt die ein Jahre Erfahrung für mich in der katholischen Kirche auf den Punkt bringen sollte, sehe ich mich als Marie Kondo. Also ich spüre, dass da ehrlich gesagt ein riesen Kleiderhaufen an katholischen Ritualen, an was etabliert wurde und hier noch eine Feier und hier noch eine Segnung. Also das ist so durchritualisiert, dass ich am Anfang, das hatte ich auch schon mal gesagt in der Podcast-Folge, ziemlich erschlagen und überfordert war. Weil wenn ich in meinen katholischen Kleiderschrank gucke, ist der sehr überschaubar. Also, und das heißt nicht, dass der minimalistisch nicht wertvoll ist. Also da hängen auch Kleidungsstücke mit Goldbrokat. Aber mein Kleiderschrank, um in dem Bild zu bleiben, mein katholischer Kleiderschrank ist wirklich voll mit Dingen, die mich im Glauben stärken, die mich im Glauben Jesus Christus näher bringen, die mich in meinem Glauben stärken. Und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht wäre das doch auch ganz gut, so diesen Kleiderhaufen mal als katholische Kirche in Deutschland sich auch einfach mal zu Gemüte zu führen und zu sagen, Mensch, brauchen wir das überhaupt noch? Oder ist das überhaupt noch notwendig? Weil nur weil ich es irgendwann mal angeschafft habe, heißt es nicht, dass es sich jetzt nicht überholt hat.
Also das Bild mit dem Kleid oder mit dem Kleiderschrank finde ich ziemlich passend. Also das Bild mit dem Kleid, das verwende ich durchaus auch. Also die katholische Kirche ist deutlich geschrumpft. Das muss man klar sagen. Der Körper ist deutlich kleiner geworden. Wir haben aber immer noch die alten Kleider mit viel Stoff am Körper. Und es schlackert und flattert hier und da, ohne dass es passend ist. Und wir müssen, glaube ich, die Kleidung, die wir tragen, also die Struktur, die wir haben, das, was uns umgibt, Häuser, Grundstücke, Gebäude und so weiter, ich glaube, passend machen, dass es für den Körper, den wir tatsächlich haben, also seine tatsächliche Größe, dass es da passt und ehrlich gesagt auch handhabbar ist. Und da müssen wir uns mit Realitäten auseinandersetzen und diesen stellen. Und dann müssen wir gucken, was geht und was geht nicht mehr. Und wenn wir auf das Notwendige gucken, dann wird es Kreise und Gruppen geben, die sagen, das ist aber unbedingt notwendig. Dann müssen wir auch die Antwort vielleicht einfordern aus diesem Bereich, wie sollen wir es denn möglich machen? Also da kommen wir wirklich in schwierige Diskussionen. Ich würde mich dem stellen, weil ich das wichtig finde. Das ist das eine, was ich bei diesem Kleid aufnehme. Also wenn ich von einem Kleid spreche, das an einem kleiner gewordenen Körper hängt. Die vielen Kleider, die ich im Kleiderschrank habe, also die bunte Palette an Hosen, Hemden, Pullovern, Schuhen, Socken und so weiter und so weiter, da muss man fragen, was brauche ich denn tatsächlich? Wie viele Hemden oder Blusen in Richtung einer Frau, Hosen oder Röcke. Was braucht's? Und was ist wirklich etwas, was ich seit Jahren nicht mehr getragen habe, ich mich aber nicht irgendwie getraut habe, in die Altkleidersammlung zu geben? Also die Trennung fällt mir schwer von diesem liebgewonnenen Kleiderstück, das ich aber seit langer Zeit nicht mehr getragen habe. Dann muss ich mich fragen, wie gehe ich damit um? Und will ich ein Museum sein oder möchte ich mich mit Glaubensinhalten auseinandersetzen? Und darin sehe ich wirklich eine gewisse Chance. Natürlich wird die Kirche auch mit dem Thema Beschäftigung mit dem Glauben, Theologie betreiben und so weiter. deutlich, deutlich kleiner werden, weil die Personenkreise, die das interessiert, es gar nicht so gibt da draußen. Das wage ich mal zu unterstellen. Aber die Herangehensweise, die du für deine Person beschrieben hast, also nicht von der Struktur zu kommen, den Bedarf zu haben, in einem Pfarrheim an einem Frühstück mit einer Frauengruppe teilzunehmen oder mit Senioren etwas zu machen, die Fahrradgruppe, die sich einmal in der Woche trifft, was auch immer es da gibt, Teilnahme an Gottesdiensten oder so, sondern schlicht erst einmal aus der Beschäftigung mit zum Beispiel Jesus von Nazareth, dem, was in der Bibel steht, oder dem, was in anderer christlich-katholischer Literatur steht. Du bist ja ein Kopfmensch, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Der da sehr stark von kommt. Also relativ schlicht auf dem intellektuellen Niveau bleibt. Nicht das intellektuelle Niveau ist schlicht, sondern schlicht da mit sich auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, eine neue, eine andere Denkweise. Eine, die wir, glaube ich, pflegen sollten. Pflegen, ich möchte sogar sagen, müssen.
Ja gut, die ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich, wenn ich jetzt nochmal bei mir bleibe, aus dem Marketing komme, aus dem Medienbereich, aus dem Marketingbereich. Ich habe lange eine Cross-Media-Agentur gehabt. Und wenn man sich mit crossmedialer Markenkommunikation beschäftigt, stolpert man sehr schnell über einen Begriff, der heißt Markenkern. Also das heißt, man definiert das, was ist das Wesentliche und das Essentielle, was eine Marke ausmacht. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf die katholische Kirche, stelle ich fest, ich bin die, wie gesagt, die minimalistische Katholikin, ich bin die Marie Kondo, aber ich orientiere mich auch sehr eng an dem für mich definierten Markenkern der katholischen Kirche. Und das hat sehr viel zu tun mit dem eigentlichen Auftrag, der für mich darin begründet ist, Jesus hat Petrus den Auftrag gegeben, auf diesem Felsen baue ich meine Kirche. Das hat sehr viel damit zu tun, den mystischen Leib Christi. Das hat sehr viel damit zu tun, mein Leben darauf auszurichten, soweit es geht, in diesem Leben Gott näher zu kommen, meinen Glauben vollkommen auf Jesus Christus auszurichten, eben auch als Mehrwert für mein eigenes Leben. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ganz eng definiert. Und das ist für mich ganz stringent gehalten. Und von daher wäre für mich eher, und so habe ich dann auch meine Kleiderauswahl getroffen, alles, was sich nicht an diesem Markenkern orientiert, was mir auch als Gläubigen nicht weiterhilft, mich näher auf Gott auszurichten, in meinem Glauben zu wachsen, in meinem Glauben erwachsen zu werden, ist für mich obsolet.
Kann ich gut nachvollziehen, gehe ich also persönlich auch mit. Also ich nehme für mich wahr, dass ich einen eher schlicht gestalteten Glauben habe. Also nicht billig und einfach und so, sondern vom Inhalt her schon durchaus anspruchsvoll, aber ich brauche dazu nicht viel. Also ich lese zum Beispiel gerne die Heilige Schrift. Am liebsten das Markus-Evangelium. Das ist wunderbar einfach. Das ist in einer ganz einfachen Sprache verfasst, auch in der deutschen Übersetzung, aber in einer Art und Weise, die mich zum Beispiel zum Mit- und Nachdenken und Weiterdenken, also darüber hinaus, verleitet und auch einlädt. Und dann kommt der Anspruch da rein. Also im Grunde genommen ein schlichtes Schriftstück. Das Markus-Evangelium kann man übrigens relativ flott durchlesen. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin schafft das. Kann ich nur empfehlen. Das ist eine Literatur, die relativ schlicht ist, aber in der Auswirkung her anspruchsvoll wird. Und so etwas mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder das Nachdenken über Sakramente. Was ist das zum Beispiel? Ja, also das, wo sich Himmel und Erde miteinander verbinden, verknoten, also diese zwei Sphären und so weiter. Ein Teil des Himmels, des Göttlichen, also Jesus selbst in der Eucharistie in mir aufnehme und so etwas. Das klingt vielleicht relativ schlicht, wenn ich das jetzt hier so sage. Es sind ja auch nur wenige Sätze. Die Auswirkung dessen, die Wirkung dessen, die Wirkmacht ist aber enorm. Das finde ich wunderbar.
Und ich wiederum habe sehr viel mich beschäftigt mit den Doctors of the Church, also den Kirchenlehrern. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit den Heiligen, Biografien der Heiligen, um auch wirklich über deren Glauben die Kirche kennenzulernen, wo dieser Glauben geformt und gebildet und sich weiterentwickelt hat. Das finde ich hochspannend und das finde ich auch wichtig. Also für mich war das essentiell, auch auf meinem Weg. Ich wollte diese Kirche kennenlernen, wo eine Teresa von Avila, gewachsen ist, wo ein Ignatius von Loyola gewachsen ist, wo ein Thomas von Aquin gewachsen ist oder ein Benedikt von Nursia. Also das waren alles so Biografien auch von Heiligen, wo ich gesagt habe, wie kann ich etwas aus dem, was die hinterlassen haben an Schriften, an Biografien, an Ideen, wie kann ich diesen Glauben innerhalb der katholischen Kirche mehr kennenlernen? Und ich merke, dass das nach einem Jahr katholischer Kirche, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber ich bin ernüchtert. Ich bin ein bisschen ernüchtert.
Ja, und auch irritiert. Ich glaube, das darf ich auch sagen.
Ja, natürlich.
Also mich ficht das natürlich auch an, was ich da offensichtlich an und in der Kirche wahrnehme. Die Autoren und die Heiligen, die du genannt hast, würde ich nochmal um Augustinus von Hippo ergänzen. Den mag ich ganz gerne, zusammen mit Benedikt von Nursia. Das sind zwei spätantike Heilige, Autoren, Schriftsteller, die unglaublichen Einfluss auf unsere Zeit bis in unsere Gegenwart ausgeübt haben und ausüben. Finde ich hochgradig spannend. Tolle Literatur, die das Denken enorm bereichert. Ich komme zu dem Ergebnis, dass es zwei Seiten der Kirche gibt, wenn ich das einmal so sagen darf. Also einmal die, die über den Medienkonsum, den wir alle haben, die Kirche, die wir darüber wahrnehmen. Ich merke auch, dass es die andere gibt. Das sind diejenigen, die, ich sag mal so, Seelenfutter brauchen, die Stoff brauchen, die was lesen wollen, die was beten wollen. Da gibt's hochintellektuelle Köpfe mit einem hohen Bildungsstand, da gibt's schlichte Geister. Was diese verbindet ist, ich sag mal, der Hunger, der Seelenhunger, das Beten wollen, das sich auseinandersetzen wollen mit Glaubensinhalten, wenn ich es mal ganz allgemein so sagen darf. Also diejenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen, wie wirkt denn dieses Sakrament, das ich hier empfange, eine Krankensalbung? Was ist denn das? Die fromm ins Gebet gehen, in einen Gottesdienst, in ein Rosenkranzgebet, in eine Lectio Divina, eine geistliche, eine göttliche Form zu lesen, sag ich mal.
So. Ich weiß.
Also die sich dann dort auch in der Seele und nicht lediglich im Verstand ansprechen lassen. Das finde ich, gibt es halt eben auch. Das Problem ist nur, dass das andere so fürchterlich intensiv präsent ist.
Ja, weil es einfach, ich sage jetzt mal, das ist das, wo ich wirklich auch ein bisschen erschüttert war, wie wenig das Spirituelle und Mystisch-Spirituelle des Glaubens gelebt wird. Also es wird praktiziert, ohne es verstanden zu haben, und es wird aber nicht weiterführend, also gerade zum Beispiel im Beten. Es gibt verschiedene Formen des Betens, in die Kommunikation treten mit Gott, Sprachgebete, dann gibt es Fürbitten, dann gibt es stille Gebete, dann gibt es, ich kenne es jetzt nur auf Englisch, Mental Prayers, also für alle Situationen gibt es verschiedene Gebete und Gebetsanregungen. Und das ist irgendwie nicht so zugänglich, wie ich mir das vielleicht gewünscht und vorgestellt hätte. Und es geht mir nicht darum, das sage ich ganz deutlich, um ein bigottisches Glaubensverständnis oder eine übertriebene Frömmigkeit. Es geht mir nicht um ein Zelebrieren von, ach, was bin ich so heilig und so göttlich und so, sondern es geht mir wirklich um einen ganz handfesten, praktischen Glauben mit dem Anspruch, der in der Bibel manifestiert ist, durch Jesus Christus verifiziert worden ist, dass ich in diesem Leben mein Leben so nah wie möglich an Gott orientieren und auf Gott ausrichten möchte. Und das ist für mich einfach essentiell für meinen Glauben, den ich jetzt seit über 12 Jahren, also ich lebe den katholischen Glauben länger, als ich in der Kirche bin, beziehungsweise ich habe mich damit anders beschäftigt. Und das stelle ich halt fest, dass die katholische Kirche, so wie sie sich mir darstellt, einfach sehr weltlich beschäftigt ist. Also da sind die ganzen spirituellen, geistlichen Themen zurückgetreten zu Lasten von weltlichen Ausrichtungen. Also ich habe das Gefühl, ob das jetzt ein synodaler Weg ist. Und ich will das gar nicht bewerten, sondern es ist eine reine Feststellung. Oder, und das sage ich jetzt als Frau, wenn ich dann Arbeitskreise oder Themen mitbekomme, wo es heißt feministische Theologie, wo ich dann kurz stutze und sage, und das sage ich jetzt als Frau, eigentlich müsste es sein christlicher Feminismus. Also nicht die Politisierung der Theologie, sondern es geht darum, die Werte des Christentums in die Politik zu tragen oder in die gesellschaftlichen Themen zu tragen. Und das fehlt mir. Ich finde, da findet eine Verkehrung statt.
Ja, ich stelle fest, dass halt eben das andere im Moment sehr, sehr dominant ist. Wie gesagt, ich beobachte auch und nehme das wahr, dass es halt eben das andere auch gibt. Für mich ist das Stichwort Schlichtheit, schlicht sein, schlicht und einfach glauben. Das ist für mich persönlich Kern meines Überlegens und auch ehrlich gesagt meines Betens. Und dann geht das andere irgendwie. Natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich hab ja eingangs die Kirchenmitgliederuntersuchung und die Sinus-Milieu-Studie, die Shell-Jugendstudie erwähnt. Natürlich liegt das alles auf dem Schreibtisch, auch statistische Angaben, wie sich Kirchensteuer entwickeln und so weiter und so weiter. Ich habe auch Kirchen mit einer barocken Vollausstattung. Also das ist alles andere als schlicht. Und doch merke und sehe ich in mir persönlich, dass ich schlicht und einfach das pure Christentum im Grunde genommen, also diesen puren Jesus, möchte und brauche und den auch pflege, wenn ich das mal so sagen darf, wie einen Lebenspartner. Das ist etwas, was mich schwer beschäftigt. Die Nähe möchte ich zu diesem Jesus. Und da brauche ich nicht viel anderes drumherum.
Ja, und das ist das, was ich halt meine. Ich habe das Gefühl, dass gerade in Deutschland die deutsche katholische Kirche sich sehr säkularisiert. Und durch diese enorme Säkularisierung eigentlich, ich bleibe bei meinem Beispiel, der Markenkern, also die Essenz dessen, was für mich der mystische Leib Christi ist, sich beginnt zu verwässern und aufzulösen. Also das heißt, der Markenkern ist nicht mehr eindeutig definierbar, weil sich jetzt so viel in säkulären, weltlichen Gebilden unterwegs formuliert wird, dass es schwierig ist, da die Reinheit des Kerns aufrechtzuerhalten.
Da müssen wir darüber nachdenken, was die Reinheit des Kerns, den es aufrechtzuerhalten gilt, was das ist. Ich gebe dir durchaus recht mit dem, was ich jetzt mal so als These von dir verstehe, dass also die Kirche sehr säkular geworden ist.
Ich möchte da gerne ein Zitat einwerfen von einem jungen Mann namens Josef Ratzinger, damals ein junger Mann, später Papst Benedikt XVI., der hat schon in einer Radioansprache 1969 im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt, die Kirche, sie wird kleiner werden und mehr oder weniger von vorne anfangen müssen. Also das hat er damals schon prophezeit und dass der Prozess sehr, sehr schmerzhaft werden würde. Denn, und jetzt zitiere ich, obwohl die Kirche kleiner wird, wird die Kirche der Zukunft von Heiligen neu geformt werden, um ein Leuchtturm für Menschen zu werden, die Antworten auf Sinnfragen suchen, auf die der arrogante Säkularismus jener dunklen Zeit keine Antwort haben wird.
Ja, also von Karl Rahner ist zum Beispiel überliefert, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Oder die Kirche der Zukunft.
Oder, ich fühle mich willkommen.
Nein, ich muss richtig zitieren. Ja. Also, die Kirche der Zukunft wird mystisch sein oder sie wird überhaupt nicht sein. Also das geht ja in eine ähnliche Richtung. Also das Beschäftigen mit dem Kern und da herum Theologie betreiben und halt eben nicht Politik machen. Ich glaube, das ist durchaus schon mal etwas sehr Wichtiges. Und dann da heraus auf die Politik einwirken. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn ich die Theologie verzwecke, um, sagen wir mal, kirchenpolitische Themen zu bedienen. So, das ist etwas anderes, ja. Also da muss man, glaube ich, genau hingucken, wie man es angeht. Aber ich denke schon auch, dass wir nicht mit wissenschaftlichem Anspruch, sondern auch sehr persönlich, wir müssen mehr Theologie betreiben, um dieser Kirchenkrise auch zu begegnen. Und Theologie, damit meine ich kein Hochschulstudium, sondern ich meine die zwei Wörter, aus denen dieses eine Wort Theologie besteht. Theos und Logos, also Theos, Gott, und Wort. Logos, Wort, also das Reden von Gott und das Reden mit Gott. Und dann betreibe ich automatisch eine gewisse anspruchsvolle Theologie. Und das kann jeder da draußen machen. Das geht.
Ein Stichwort, das für mich auch in diesen Zusammenhang reinfällt, ist für mich sowas wie eine katholische Identität. Also das gehört für mich auch zum Auftrag einer Kirche dazu. Und ich bin immer verwirrt, wenn unter katholischer Identität eher verstanden wird, was ich alles tun muss. Also wie oft muss ich beten, wie oft muss ich in der Kirche sein? Oder wie muss ich sein? Also so ein moralischer Kompass des eigenen Verhaltens. Und für mich definiere ich katholische Identität aber viel eher aus der Verankerung in dieser Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist doch für mich die eigentliche Identität und das ist für mich jetzt kein theoretisches Konzept, sondern das ist für mich ein Wesenszug, ein Seinszug, der dann natürlich mein Sein in der Welt, das klingt jetzt sehr abgehoben, aber mein Sein in der Welt definiert.
Also das Katholische ist dann schon auch noch einmal das Schauen auf die sieben Sakramente.
Ja, natürlich, durch die komme ich ja eher in diese Verankerung und in diese Verbindung.
Unsere Moraltheologie, die wir haben, unsere Dogmatik, die wir haben, also das, was wir glauben und die Art und Weise, wie wir glauben und so weiter und so weiter. Also da gehört noch mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen. Das ist auch durchaus anspruchsvoll. Ich sage, Gott sei Dank haben wir eine anspruchsvolle Religion und auch Konfession. Dadurch habe ich nämlich auch Stoff, an dem ich mich abarbeiten kann und der mich fordert, also quasi als Hirnjogging, wenn ich das mal so sagen darf. Da habe ich Material, mit dem ich wirken kann, das in mir wirken kann und so. Wenn das nicht da wäre, wenn das nicht vorläge, wenn das nicht in mir wäre, dann wäre es schlaff. So einen Glauben braucht man nicht, es muss Dynamik da rein. Also insofern finde ich es schon wichtig, sich mit den Sakramenten und ihrer Wirkung auseinanderzusetzen.
Absolut.
Auch damit auseinanderzusetzen, was die Kirche, ich will nicht sagen fordert, aber doch vorschlägt, wie man sich verhalten kann oder soll oder muss in bestimmten Situationen. Natürlich gibt es da auch Überkommenes dabei, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir können unsere Sexualmoral anfangen, da werden wir andere Lösungen finden müssen und formulieren müssen.
Mein Hinweis war eher, dass das nicht ausreicht, sondern dass es zusätzlich zu diesem Verhaltenskatalog und zu dem, wie eine katholische Identität sich bildet, was ein Katholik ist, wie ein Katholik sich definiert, eben auch diese Verankerung in der Dreifaltigkeit gehört. Also das heißt, es ist für mich das Körpergeistliche und Seelische, was in Einklang gebracht werden muss. Also wir haben nicht nur eine Seele, sondern wir haben einen Geist, einen Körper und eine Seele. Und diese Dreieinigkeit muss ich doch genauso in meinem Glauben auf Gott ausrichten, wie mein weltliches Verhalten in der Welt.
Ja, klar.
Also und das meinte ich damit.
Das ist ja im Grunde genommen Kern religiösen Lebens.
Genau.
So, und nicht die Folklore, die ich drumherum baue, sag ich
genau.
mal. Genau. So, das ist auch der Unterschied zwischen Tradition und Folklore. Mhm. Also das, was du beschreibst, ist traditionelles Glauben und nicht das Pflegen von äußerer Form, von äußeren Bedingungen, Schickmachen von Gottesdiensten und solche Sachen, sondern was ist der Kern? Und das ist halt das, was du gerade beschrieben hast, durchaus. In seinen verschiedenen Ausformungen, die es dann katholischerseits gibt.
So, dann lass uns jetzt mal wieder von der Theorie ins Praktische kommen, Butter bei den Fische. Du hast vorher das Stichwort gebracht, eine neue Kirche. Definier das doch mal genauer, was du darunter verstehst.
Naja, eine andere Kirche. Also ich glaube schon, dass die Kirche ja im Laufe ihrer Geschichte immer verschiedene Epochen durchlebt hat, Veränderungsprozesse durchlebt hat, sich neu erfunden hat, wenn man so will. Also es gilt ja der Grundsatz Ecclesia semper reformanda, die Kirche reformiert sich permanent, immer. Und wenn wir jetzt in einem gewissen Epochenwechsel stehen, dann müssen wir uns mit diesen Dingen auch auseinandersetzen. Ich bin damit jetzt noch immer ein bisschen theoretisch, das erlaube ich mir, weil wir aber auch ein gewisses theoretisches Fundament brauchen, auf dem wir stehen und von dem aus wir agieren. Und dieses Fundament ist, glaube ich, deutlich schlichter, als das in der Vergangenheit zum Beispiel der Fall gewesen ist. Also die viele Überstruktur, davon werden wir uns trennen müssen. Wir können sie sowieso nicht halten. Ich glaube, dass wir also das Gebet neu und wiederentdecken, dass wir Theologie betreiben, also von und mit Gott sprechen. Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, die Bedürftigen, die Armen, wenn ich das mal so sagen darf, im Blick zu haben. Und das müssen nicht ausschließlich materiell Arme sein, die auch, aber halt eben auch die geistig oder geistlich Ärmeren. oder Armen, dass wir uns denen zuwenden, dass wir für die Angebote machen, aber nicht in dem Sinne, wir haben hier schon einen fertigen Kurs, sondern uns auch sagen lassen, was braucht ihr denn? Also diese Frage stellen, quasi als Aufforderung, sag mir, was ich dir tun soll, wie Jesus das den blinden Bartimäus fragt. Mhm. Jesus hat da nicht das fertige Programm, sondern hört erst einmal zu, was brauchst du, was kann ich für dich tun, was soll ich dir tun? Also das ist ein ziemlicher Mentalitätswechsel, sag ich mal. Und wir gehen, wie gesagt, in eine neue Epoche. Das 20. Jahrhundert ist vorbei, das 19. schon lange. Und wir haben also bis in das Pontifikat von Benedikt XVI. Immer noch diese Reste des 19. und 20. Jahrhunderts gehabt. Ich glaube, dass mit Papst Franziskus etwas Neues und anderes angefangen hat, nämlich dieses Stichwort Synodalität. Man kann natürlich über die Synode in Rom, die jetzt zu Ende gegangen ist vor wenigen Tagen, schimpfen und nicht zufrieden sein, nicht genug Ergebnisse und so weiter und so weiter. Der Kern dessen, was da stattgefunden hat, ist aber enorm wichtig, nämlich das Stichwort Synodalität ist in der Welt und das ist nicht wieder aus der Welt zu bekommen. Genau wie damals in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der Zeit Johannes des 23. als Papst, dieses große Stichwort Aggiornamento, also heutig werden, in die Gegenwart kommen, in der Gegenwart ankommen und nicht in der Vergangenheit herumstochern und wehleidig den Blick dorthin zurückwerfen, sondern heutig werden, also sich mit der Gegenwart auseinandersetzen und Christus darin entdecken und sein Wirken. Das gleiche Gewicht wie dieses Stichwort Aggiornamento hat für mich dieses Stichwort Synodalität. Wie gesagt, man kann unzufrieden sein und sagen, es ist nicht ausreichend, was dort geliefert wurde. Aber es ist in der Welt. Wie gehen wir dialogisch, Theologie betreibend, gemeinsam, fromm betend, miteinander um und wirken so auf den persönlichen Glauben, auf die Verhältnisse der Menschen um uns herum, in der Beziehung mit Gott, also das Dialogische und nicht das Rechthaberische, tritt deutlich in den Vordergrund. Ich glaube, das wird sich erheblich auch auf die lokalen Bezüge, in denen wir leben, auswirken.
Nun bin ich ja, wie du weißt, auch gerne und viel auf dem nordamerikanischen Markt unterwegs, im englischsprachigen Raum, auch ein bisschen Frankreich. Also ich bin viel mehr über das, was ich da gefunden habe, sowohl an Büchern, also auch im digitalen Bereich, deutlich fündiger geworden, was den katholischen Glauben und die katholische Kirche findet, als jetzt im deutschen Markt.
Also, ja, auch Homepages und so
etwas. Ja, natürlich. Ne? Mhm. So, und das heißt, das ist mir schon aufgefallen, dass, ich nenne das jetzt mal sehr provokativ, dass durch diesen in Anführungsstrichen Beamtenstatus der katholischen Kirche hier in Deutschland, durch diesen Versorgungsstatus durch den Staat, natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit Einzug gehalten hat. Also wenn ich so durch die Welt gucke, dann stelle ich deutlich fest, dass andere Glaubensgemeinschaften in anderen Ländern und Kontinenten deutlich aktiver, lebendiger, also sie sind viel mehr am Puls der Zeit. Jeder, hat man das Gefühl, engagiert sich auch im digitalen Bereich, um seinen Glauben zu vermitteln und seinen Glauben aktiv voranbringen zu können. Da habe ich in Deutschland das Gefühl, das ist doch sehr schläfrig alles. Also ich habe manchmal das Gefühl, die katholische Kirche in Deutschland verzettelt sich sehr mit ihren internen Themen, mit ihren internen Auseinandersetzungen. Und das geht immer, mein Eindruck, man sehe es mir nach, einfach zu Lasten der Gläubigen.
Also da sprichst du ein großes und wichtiges Themenfeld an, das auch durchaus Sprengstoff in sich hat. Also das Stichwort Kirchensteuer zum Beispiel ist ausgesprochen schwierig. Das will ich ehrlich sagen. Sie macht die Kirche ziemlich bequem. Mhm. Und lässt die Kirche sich verhalten wie ein Player im öffentlichen Dienst. Hm. Mit Beamtenstatus etc.
Was natürlich für jemanden, der wie ich aus der Wirtschaft kommt, schwierig ist, dass man diese Behäbigkeit und diese Schwerfälligkeit.
Ja, ich komme auch aus der Wirtschaft, habe früher auch ein bisschen Kommunalpolitik gemacht. Also ich bin ein sogenannter Spätberufner und habe auch einen Beruf gelernt und musste in dem auch bestehen. Ein Stichwort auf das ich komme und auf das wir, glaube ich, in der Zukunft stärker stoßen werden, weil die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen, Menschen nicht mehr so zu uns kommen und sich auch aktiv abwenden, ist, dass wir lernen müssen, zu verdienen. Ich glaube, die Kirche wird lernen müssen, zu verdienen. Auf der einen Seite Vertrauen. Da ist viel kaputt gegangen in den letzten Jahren. Stichwort Missbrauch. Stichwort auch, ich erlaube es mir zu sagen, woker Umgang mit bestimmten Themen. Das ist eine Kirche, die viele nicht brauchen und dann wenden sie sich ab. Ich glaube, wir müssen allerdings auch lernen, ich sag mal dann, weniger Kirchensteuereinnahmen, auch finanzielle Mittel zu verdienen. Also Angebote am Markt zu platzieren, die tatsächlich auch nachgefragt werden. Wir werden Dinge outsourcen müssen. Das heißt also, Dienstleister bringen einen Dienst für uns. Also verdienen müssen ist, glaube ich, ein Stichwort, das wir lernen werden, wenn wir Nachfrage bedienen wollen. Dienen, bedienen ist auch ein Stichwort. Also nicht von vornherein wissen, was man zu glauben hat, salopp gesagt, sondern fragen, was kann und soll ich für dich tun? Also im Grunde genommen einsteigen in ein gewisses Marketing. Also verdienen ist, glaube ich, ein durchaus treffendes Stichwort.
Ja, und ich glaube, weiterführend, das ist ja auch etwas, was wir mit Medienapostel versuchen, im digitalen und medialen Bereich eine Plattform zu schaffen, wo ein Stück weit Evangelisierung stattfinden kann, wo es aber nicht darum geht, andere zu bekehren. Also das heißt, so habe ich Medienapostel nicht aufgebaut, sondern es geht darum, ein Positivbeispiel des eigenen Glaubens zu sein. Deine Glaubensperspektive, meine Glaubensperspektive, die Glaubensperspektive von anderen, sich da auf dieser Plattform zu spiegeln. Das ist eigentlich das, was ich unter Evangelisierung verstehe. Und ich merke ja auch an dem Feedback, was wir beide bekommen, dass das ja schon auch gewertschätzt wird, wenn wir teilhaben lassen an unserem Glaubensalltag, an unserem Glaubensleben. Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt. Ich glaube, dass die katholische Kirche auch gut beraten ist, darin wieder nicht nur theoretische Konzepte nach außen zu geben, sondern auch wieder das Glaubensleben in den Vordergrund zu stellen und auch das Glaubensleben zu demonstrieren. Also damit auch Menschen, die sich abgewandt haben, wirklich ein Leuchtfeuer sehen, wo sie sagen, das ist interessant, das finde ich spannend. Also ich lerne das gerade im privaten Umfeld sehr häufig, werde ich das gefragt, wieso gehst du in die katholische Kirche? Aber Kirsten, du hast schon mitbekommen, dass alle aus der Kirche austreten und du trittst ein. Das ist ein Spannungsfeld. Da möchten Menschen wissen, was hast du da gefunden in dem katholischen Glauben? Was findest du in diesem katholischen Glauben, was dir, ich sag mal, in Philosophie oder in anderen Bereichen es nicht gegeben hat? Und damit findet eine Identifikation statt. Und darüber kann ich auch reden. Deswegen ist Medienapostel natürlich ein persönlicher Bereich auch, aber es ist ein Bereich, wo wir auch im medialen Bereich natürlich dafür sorgen, Aufmerksamkeit zu generieren für den katholischen Glauben und für die Art und Weise, wie wir den katholischen Glauben praktizieren.
Also, das finde ich wichtig, was du sagst. Also, Medienapostel, das haben wir zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt, aber auch in vorhergehenden Podcast-Folgen, ist etwas, in dem man eine Position kennenlernen kann. Wir sind nicht missionierend und nicht missionarisch unterwegs, sondern wir sagen, hört zu, hört es euch an, erwägt es für euch und dann, wie du immer sagst, take it or leave it.
Ja, genau.
Ja, und dann schauen wir mal weiter. Auch das ist übrigens ein Szenario für die katholische Kirche der Zukunft. Nicht mehr jeder ist automatisch katholisch getauft, der oder die in eine katholische Kirche hineingeboren wird, wie das in der Vergangenheit war, sondern das später sich entwickeln lassen und dann eine Entscheidung treffen oder halt eben auch nicht. Tendenziell wird es wahrscheinlich eher nicht die zur katholischen Kirche sein, aber bei einigen halt eben doch. Das ist der Freiraum, den wir auch im Grunde genommen gewähren müssen. Das haben wir auch einfach so zu gewähren, sag ich mal. Ansonsten würde ich die Freiheit des Menschen ja nicht unbedingt ernst und wahrnehmen. Also das ist etwas, womit wir uns auch weiterhin auseinandersetzen müssen. Also Freiheit zulassen. Dieses take it or leave it. Nimm es oder lass es bleiben.
Hängt aber auch damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, hier in Deutschland ist so das Unternehmertum in Misskredit geraten. Also der Gedanke, man ist unternehmerisch tätig oder man denkt unternehmerisch, wird immer gleich verglichen oder in Zusammenhang gebracht mit asozial. Also man ist da nicht mehr sozial engagiert und wir haken uns alle unter Mentalität, sondern natürlich, wenn du unternehmerisch arbeitest, musst du Entscheidungen treffen, die auch mal unangenehm sind. Weil aber es im Fokus darum geht, dass auch eine Kirche eben wirtschaftlich auch floriert, damit eine Glaubensgemeinschaft in den Genuss dieser Kirchengemeinschaft kommen kann. Und ich finde das so ein bisschen schade, wenn dieses Unternehmerische immer so negativ betrachtet wird, so als noch nach dem Motto, man ist, denkt ja nur noch an das Geld. Aber das ist genau das, was ich meine. Aus der Notwendigkeit heraus, an das Geld denken zu müssen, kann sich eine enorme Kreativität freisetzen. Daraus entwickelt sich enormes Potenzial, da werden Kräfte freigesetzt. So wie wir das mit Medienapostel tun, das ist ein Aspekt. Um zu sagen, ich sag mal, wir finanzieren uns selber. Wir kriegen keine Unterstützung vom Bistum oder sonst was, sondern das passiert nur durch unsere Arbeitsleistung. Und bisher stellen wir das alles kostenlos zur Verfügung, weil es unsere Begeisterung ist. Und du kannst auch unternehmerisch ausgerichtet sein, du kannst auch unternehmerisch arbeiten. Und das ist nichts Verwerfliches oder etwas, wo dein Glaube in Misskredit gerät, sondern das ist ehrlich gesagt ein Ausdruck meiner Leidenschaft und meiner Begeisterung.
Das meine ich im Grunde genommen mit dem Bereich, wenn ich sage, wir müssen verdienen. Auf der einen Seite Vertrauen, das ist das Inhaltliche, sag ich mal, und auch das Charakterliche. Aber wir müssen halt auch in wirtschaftlicher Form lernen zu verdienen. Es ist nicht schlimm, Gewinne zu generieren. Es ist nicht schlimm, unternehmerisch tätig zu sein. Und es ist auch nicht schlimm, Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt jedem passen.
Wir sind schon ganz weit vorangeschritten wieder in unserer Zeit. Ich habe das Gefühl aber, wir müssen noch eine zweite Folge dazu machen. Wir sind noch nicht ganz rund. Wir sind jetzt sehr in der Bestandsaufnahme gewesen, aber noch nicht wirklich in der Lösung, wie soll das jetzt konkret aussehen, deine Vorstellung der Kirche, meine Vorstellung der Kirche. Wir haben jetzt sehr viel angedeutet, eine Bestandsaufnahme gemacht, aber...
Naja, es schadet ja nicht, eine zweite Folge zu machen. Also das finde ich dann auch nochmal wirklich spannend und interessant. Ich möchte mir erlauben, an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu senden. Also schreibt doch in die Kommentare, was ihr euch dazu vorstellt. Ich gehe davon aus, dass dann durchaus was dabei ist, was wir gebrauchen können und Stichworte, die wir aufnehmen können.
Ja. In dem Sinne, Jan, danke ich dir aber erstmal heute für das Gespräch. Freue mich auf die nächsten Ausgaben. Hinterlasst, wie gesagt, gerne euer Kommentar. Abonniert uns auch, liked uns auch. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wir können Unterstützung gebrauchen. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.